Oder ich sage nochmal den Sanskrit, dass wir die Schwingung hören. Sanirgata kodava punya lapto gaja vaya tirta pada padani anvakramat punya shikirsha yovyam adishtito yani sahasramurti. Übersetzung. Wegen seiner Frömmigkeit wurden Vidura die Vorteile der frommen Kauravas zuteil. Nachdem er Hastinapura verlassen hatte, suchte er bei vielen Pilgerorten Zuflucht, welche die Lotusfüße des Herrn sind. Mit dem Wunsch, eine hohe Stufe frommen Lebens zu erreichen, bereiste er heilige Orte, an denen sich Tausende von transzendentalen Formen des Herrn befinden. Erläuterung. Vidura war zweifellos eine hochgestellte und fromme Seele, denn sonst wäre er nicht in der Kaurava-Familie geboren worden. Eine gute Abstammung, Reichtum, Gelehrsamkeit und außergewöhnliche körperliche Schönheit sind auf frühere fromme Werke zurückzuführen. Doch solche auf Frömmigkeit beruhenden Vorteile verhelfen einem noch nicht, die Gnade des Herrn zu erlangen und in seinen transzendentalen, liebevollen Dienst beschäftigt zu werden. Vidura hält sich für nicht sehr fromm und deshalb beschloss er, zu allen bedeutenden Pilgerorten der Welt zu reisen, um ein höheres Maß an Frömmigkeit zu erlangen und so dem Herrn näher zu kommen. Zu jener Zeit war Sri Krishna persönlich auf der Erde gegenwärtig und Vidura hätte sich direkt an ihn wenden können, doch er tat dies nicht, da er noch nicht in ausreichendem Maße von Sünden befreit war. Man kann sich dem Herrn nicht hundertprozentig ergeben, solange man nicht vollständig von allen Folgen seiner Sünden frei ist. Vidura war sich bewusst, dass er durch den Umgang mit den Politikern Dhritarashtra und Duryodhana seine Frömmigkeit verloren hatte und deshalb noch nicht geeignet war, sogleich mit dem Herrn zusammen zu sein. In der Bhagavad Gita wird dies im folgenden Vers bestätigt. Yesham tvantagatam papam jnanam punyakarmanam te dvandvamurha nirmukta bhajanti mang dhritavrata. Können wir uns ja gleich aussuchen, Gaura Bhavani, möchtest du den vielleicht aufschlagen? 7, 28. Ich lese ihn dann nach der Erläuterung nochmal vor. Sinnvolle Asuras wie Kansa und Jarasandra können nicht an Sri Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes, die absolute Wahrheit, denken. Nur die rein Gottgeweihten, die den regulierenden Prinzipien des religiösen Lebens folgen, wie sie in den Schriften vorgeschrieben werden, sind imstande, sich Karma-Yoga und dann Jnana-Yoga zu widmen und schließlich durch reine Meditation reines Bewusstsein zu verstehen. Wenn man Gottesbewusstsein entwickelt hat, kann man die Gemeinschaft mit rein Gottgeweihten nutzen. Sian mahat sevaya vipra punya tirtha nishevanat. Und dann kann man selbst in diesem Leben noch mit dem Herrn zusammen sein. Pilgerorte dienen dazu, die Sünden der Pilger zu tilgen, und sie sind überall im Universum verstreut, damit alle, die sich darum bemühen, die Möglichkeit haben, ein reines Dasein und Gotteserkenntnis zu erlangen. Man sollte sich jedoch nicht damit zufrieden geben, die Pilgerorte nur zu besuchen und seine vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen. Man sollte vor allem darauf bedacht sein, mit den großen Seelen zusammenzukommen, die bereits dort leben und sich dem Dienst des Herrn widmen. An allen Pilgerorten ist der Herr in seinen verschiedenen transzendentalen Formen gegenwärtig. Diese Formen nennt man Achamurtis oder Formen des Herrn, die leicht von den gewöhnlichen Menschen gewürdigt werden können. Der Herr steht in transzendentaler Stellung zu unseren materiellen Sinnen. Wir können ihn weder mit unseren jetzigen Augen sehen, noch mit unseren gegenwärtigen Ohren hören. In dem Maße, wie wir uns dem Dienst des Herrn geweiht haben, das heißt, in dem Maße, wie unser Leben frei von Sünden ist, können wir den Herrn wahrnehmen. Doch selbst wenn wir nicht von Sünden frei sind, ist der Herr so gütig, uns die Möglichkeit zu gewähren, ihn in seinen Acharmurtis im Tempel zu sehen. Der Herr ist allmächtig und deshalb kann er unseren Dienst auch durch seine Acharform entgegennehmen. Niemand sollte daher so töricht sein zu denken, die Acha im Tempel sei ein Götze. Ein Acharmurti ist kein Götzenbild, sondern der Herr selbst. Und in dem Maße, wie man von Sünden frei ist, ist man imstande, die Bedeutung der Acharmurti zu begreifen. Die Führung eines rein Gottgeweihten ist daher immer erforderlich. In Bharatavasa gibt es viele tausend Pilgerorte, die über das ganze Ort, das ganze Land verstreut sind. Und traditionsgemäß besucht der gewöhnliche Mensch diese heiligen Orte zu allen Jahreszeiten. Einige der Acha-Repräsentationen des Herrn an verschiedenen Pilgerorten seien an dieser Stelle aufgeführt. Jetzt kommt so eine Liste von Pilgerorten. Könnt ihr schon mal sehen, wo ihr schon überall wart. Der Herr ist in Mathura. I'm very sorry. Ja. Eben gesehen. Nämlich ein Bild. Also der Herr ist in Mathura, im Geburtsort Sri Krishnas als Adi Keshava gegenwärtig. In Puri, Orissa, befindet sich der Herr als Jagannath, auch als Purushottam genannt. In Allahabad, Prayag, hält er sich als Bindu Madhava auf. Und am Mandara Berg ist er als Madhusudan anwesend. Im Anandaranya kennt man ihn als Vasudev, Padmanabha und Janardhan. In Vishnu Kanchi als Vishnu und in Mayapur als Hari. Es gibt Millionen und Abermillionen solcher Acha-Formen des Herrn im ganzen Universum. Über all diesen Acha-Mutis wird im Chaitanya Charitamrita folgende zusammenfassende Aussage gemacht. Savatra Pakasha Tandra Bhakti Shukadite Jagatera Dharmanasi Dharmastapite. Der Herr hat sich über das gesamte Universum verteilt, um seinen Geweihten Freude zu bereiten, den Menschen die Möglichkeit zu geben, seine Sünden zu tilgen und religiöse Prinzipien in der Welt einzuführen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyate Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Ihr müsst euch nicht wundern, ich werde den ersten Teil meiner Vorlesung sehr konzentriert sprechen, wie es für eine Veröffentlichung vorgesehen ist. Ich glaube, es ist interessant für euch einmal so eine Vorlesung beizuwohnen, wo ihr eure Intelligenz total einschalten müsst, um alles mitzubekommen. Pilgerreise nach Muktilanath. In der Bhagavad Gita sagt Sri Krishna, dass intelligente Menschen, die nach Befreiung von Alter und Tod streben, im hingebungsvollen Dienst beim Zufluchtsuchen. Eines dieser hingebungsvollen Dienste heißt Pada Sevanam. Wörtlich Dienst zu den Lotusfüßen des Herrn. Es ist jedoch auch ein Dienst, wenn man seine Füße, die eigenen Füße, im Dienste des Herrn benutzt, um eine Pilgerreise zu einem heiligen Ort zu machen. Srila Prabhupada informiert uns über die außergewöhnliche Kraft von heiligen Orten, indem er sagt, Pilgerorte dienen dazu, die Sünden der Pilger zu tilgen. Und sie sind überall im Universum verstreut, damit alle, die sich darum bemühen, die Möglichkeit haben, ein reines Dasein und Gottes Erkenntnis zu erlangen. Jemand, der eine Pilgerreise unternimmt, wird zunächst einmal die Mühseligkeiten der Reise auf sich nehmen müssen und dadurch seinen Körper stärken. Seine Seele wird rein werden, der Geist klar, die Worte ernsthaft und das Urteilsvermögen scharf. All diese Dinge brauchen wir auf unserer größeren Pilgerreise zurück nach Hause zu gehen, zurück zu Krishna. Auf oder an den Pilgerorten manifestiert sich Krishna in den Acharvigrahas, das heißt den transzendentalen Bildgestalten des Herrn, die die Devotis in Empfang nehmen. Im Chaitanya Charitamrita heißt es zu diesen Bildgestalten, der Herr hat sich über das ganze Universum verteilt, um seinen Geweihten Freude zu bereiten, dem Menschen die Möglichkeit zu geben, seine Sünden zu tilgen und religiöse Prinzipien in der Welt einzuführen. Ein solcher Pilgerorte haben wir vor einigen Wochen besucht. Es ist Muktinath, wo Lord Narayan als der Gewährer von Befreiung gegenwärtig ist. Das Gebiet um Muktinath herum heißt Muktichetra, das Feld, was Befreiung gewährt. Muktinath liegt im Norden des Annapurna-Heiligtums in Nepal auf einer Höhe von 4300 Metern. Wenn man in die östliche Richtung geht, schaut, sieht man das Annapurna-Massiv, was mit 8078 Metern zu einer der größten Berge der Welt gehört. Und ganz in der Nähe, ein bisschen westlich gelegen, liegt der Dholagiri, der 8172 Meter hoch ist. Diese Berge sind geeignet, einen Pilger vorzubereiten, denn man fühlt sich angesichts solcher Bergmassive ganz klein und unbedeutend. Nach Muktinath führen verschiedene Pilgerrouten, die wir auch gesehen haben in den Bergen. Heutzutage ist jedoch eine ziemlich oder relativ sichere und bequeme Trekkingroute ausgebaut worden. Die anderen Wege sind ganz in der Höhe und führen manchmal vorbei an Höhlen, in denen Yogis lebten. Man kann diese Höhlen überall auf dem Wege sehen. Die Yogis gingen die Pilgerwege längs und wurden dann von einem Verwandten ungefähr 50 Meter abgeseilt und nahmen dann in einer Höhle Zuflucht, wo sie für den Rest ihrer Tage nur von Prana oder Energienahrung lebten. Viele der Pilger in der alten Zeit starben vor Erschöpfung auf diesen Pfaden und gaben mit einem Muktinath Ki Jai ihren irdischen Körper auf, um in die spirituelle Welt zurückzugehen. Die Gegend dort ist hochinteressant. Man geht durch subtropische Wälder hindurch, in denen Rhododendron, Bäume blühen. Der ganze Himalaya war um diese Jahreszeit von einem zarten Rosa und feurigem Rot überzogen, was die Blüten der Nationalpflanze Nepals sind, nämlich der Rhododendron-Baum. Im Westen gibt es nur Büsche. Das kommt in Klammern. Dann geht man an ehrfurchtsgebietenden Bergen, die vereist sind und im ewigen Eis in der Morgensonne glitzern, vorbei. Geht dann durch ganz tief eingefurchte Flusstäler hindurch. Manchmal überquert man die Flüsse mit Hängebrücken, die im Winde ganz bedenklich sich längs ziehen wie ein Kaugummi und dann wieder zurückschnellen. Und schließlich nach 6 Tagen kommt man dann in Muktinath an. In dem Augenblick, wo der Pilger im Muktinath oder in Muktichetra ankommt, tritt er in ein spirituelles Energiefeld hinein, was von den beiden Kräften Taraka und Paraka beherrscht wird. Taraka ist die Energie, die einen loslöst von alten karmischen Konzepten und Bindungen, und Paraka die Kraft, die einen zu Krishna unvorstellbar heftige Weise anzieht. Warum werden Pilgerreisen nach Muktinath unternommen? Das ist eine Überschrift. Schon im Mahabharata, in dem Teil, wo der Tirtha Yatra, die große Pilgerfahrt, beschrieben wird, wird Muktinath als ein Ort beschrieben, den jeder Pilger unbedingt erreichen sollte in seinem Leben. Im Ramayana heißt es, genauso wie die Sonne die Tautropfen verdunsten lässt, so lässt ein Darshan von den Himalaya-Gebirge alle Sünden im Herzen der bedingten Seele verdunsten. Muktinath nun liegt als eines der höchsten Pilgerorte ist als eines der höchsten Pilgerorte des Himalaya-Gebirges eine Perle, das heißt eines der machtvollsten Orte, Pilgerorte. Und das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass sich der Herr dort manifestiert in der Form von heiligen Shalagram Shila. Auf für die Wissenschaftler unerklärliche Art und Weise manifestieren sich dort zu bestimmten Vollmondnächten im heiligen Kali-Gandaki-Fluss Shilas, die unterschiedliche Zeichnungen haben. Am häufigsten ist wohl das Feuerrad. Man findet jedoch auch Shilas mit Tilak, mit der Lotusblume, mit geöffneten Mundern, mit der Keule und anderen Insignien Vishnus. Pilger, die es im traditionellen Stil halten, gehen bis zum hochgelegenen Damodakund, und indem sie ein Tuch in den Kund hinein tun, ein bisschen unter der Wasseroberfläche, rufen sie den Namen ihrer persönlichen Form Krishnas, und dann erscheinen plötzlich diese Shilas da drin. Man findet sie aber auch überall im Kali Gandaki Fluss. Leider findet man die Shilas auch überall am Weg, von Tibetanern und Hindus, hinduistischen Verkäufern gleichsam zum Kauf angeboten. Sie haben diese Shilas aufgebrochen, um dem potenziellen Käufer das Chakra zu zeigen und die anderen Insignien. Doch dies ist eine große Sünde, die eigentlich in Nepal bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts verboten wurde. Ein bisschen in der Nähe von dem Muktinath-Tempel findet man auch eine Aufschrift von dem ehemaligen Premierminister Jang Bahadur Rana, der allen, die es wagen, den Shalagam Shila aufzubrechen und zu verkaufen, androht, die Hände abzuschlagen durch Gerichtsentschluss. Das war jedoch am Anfang des 19. Jahrhunderts und ist anscheinend nicht mehr im Gebrauch, denn die Verkäufer hatten beide Hände immer an. Ein zweiter Grund, warum, noch nicht der zweite Grund. In Muktinath, in dem Heiligtum Muktinath, ist Lord Vishnu in einem riesen Shila anwesend, der auf dem Altar liegt. Der zweite Grund, weswegen Muktinath als ein heiliger Ort betrachtet wird, ist, dass dort mehrere Quellen liegen, die kanalisiert werden und 108 Varaha-förmige Hähnespeisen, die ungefähr 1 Meter über dem Kopf aus einer wunderschönen, gemauerten Steinwand herauskommen. Dem Pilger wird angeraten, bei Ankunft ein Bad unter diesen 108 eiskalten Wasserströmen zu nehmen, die dort kommen. Als ich ankam, habe ich mir sofort ein Gamsha ausgeliehen und bin 3-mal um den Tempel hindurch herumgelaufen, wobei ich auf halber Strecke durch unter allen 108 Hähnen hindurch bin. Beim ersten Mal dachte ich, mein Kopf zerspringt mir. Beim zweiten Mal dachte ich, ich habe keinen Kopf mehr. Und beim dritten Mal dachte ich, ich habe einen neuen Körper angenommen. Es war keine unangenehme Erfahrung, sondern eher eine spirituelle Erfahrung, wo der Gedankenballast hinweggespült wurde. Der dritte Grund, warum Lord Muktinath als ein heiliger Ort angesehen wird, ist, weil es dort zwei Naturwunder gibt. Das erste ist, dass Lord Brahma, um Vishnu zu ehren, ein ewiges Feuer geschaffen hat, was aus Stein, aus Erde und von Feuer herausschießt. Seit unvordenklichen Zeiten ist das der Fall. Das sind Feueraltäre, die unterhalb eines Altars in einem nahegelegenen Tempel zu besichtigen sind. Seit einiger Zeit ist das dritte Feuer, das aus Stein kommt, ausgegangen, was den Einheimischen einigen Grund zur Sorge gemacht hat. Ein anderes Naturwunder ist, dass dort weit oberhalb der Baumgrenze ein Hain aus 84 kräftigen und starken Bäumen wächst. Man sagt, dass einst die 84 Siddhas der buddhistischen Zeit dorthin kam und ihre Holzwanderstäbe in die Erde hineinrammten, aus denen dann der heilige Pipalbaum, der Blätter wie Herzen hat, herauswuchs. Man kann diese Bäume heute besichtigen und in ihrem Schatten über die Herrlichkeit von Lord Muktinath hören. Aber die Hauptsehenswürdigkeit ist der wunderschöne Altar, auf dem in der zentralen Stellung Lord Muktinath als Deity gegenwärtig ist und neben ihm seine Energien Lakshmi und Saraswati. Es ist interessant, dass auch die Buddhisten diesen Deity verehren. Es ist ein wirklich interreligiöser Deity, denn die Buddhisten verehren ihn als Lokeshwara, die höchste Manifestation des Buddhas, der aus Mitleid zu den gefallenen Seelen sich immer wieder verkörpert als der Dalai Lama. 80% des Jahres, also 10 Monate des Jahres, verehren somit Buddhisten den Deity nach buddhistischem Ritual und 2 Monate Hindus nach dem hinduistischen Ritual. Allerdings sehen die Leute es nicht so streng und zwischendurch können immer wieder Swamis und andere Hindus kommen und die Puja machen. Als ich vor dem Deity stand, kam sogar der Dorfpolizist rein in voller Montur auf dem Altar und hat die hohen Polizistenstiefel respektvoll vor dem Tempel stehen lassend eine Aratik gemacht. Keine Angst, ich bin gleich durch. Ja. Eine Pilgerreise nach Muktinath repräsentiert so etwas wie den Aufstieg der Seele, oder die Reise der Seele in die spirituelle Welt, wozu 3 Eigenschaften nötig sind. Großer Enthusiasmus, der auf festem Vertrauen basiert, Ausdauer und schließlich Geduld. Eine solche Reise nach Muktinath braucht alle diese 3 Eigenschaften. Man muss enthusiastisch sein, um dort anzukommen. Man braucht Ausdauer und ein gewisses Maß an physischer Kraft, um dorthin zu kommen. Und Geduld, denn manchmal sind die Wetterverhältnisse so, dass man in irgendwelchen Felslöchern und jetzt seit neuester Zeit in Trekkinghäusern, Trekking-Lodges am Rande der des Pfades Zuflucht suchen muss. Uns ging es so, dass wir einmal von einem Hagelungewitter überwältigt wurden, der die ganzen Zelte, danach hat es noch geregnet, sodass die ganzen Zelte unter Wasser standen. Und ein anderes Mal, so, und am Nachmittag, fängt der Himalaya-Wind aufzuziehen. Und das sind Stürme, die einen fast vom Wege blasen. Haribol. Seht ihr mal, wie ich meine Bücher schreibe. Einfach aus dem FF heraus. Bringt uns Spaß. Ich möchte jetzt noch aus dem berühmten Buch Dem Weg der Weißen Wolke zitieren. Um die volle Bedeutsamkeit eines heiligen Ortes zu verstehen, kann man ihn nicht auf geografische Weise, kulturelle Weise oder auf historische Weise sehen, sondern nur durch die Augen eines Pilgers. Um diese Augen zu erlangen, müssen wir uns von den Grenzen unserer Persönlichkeit, eigenen Persönlichkeit befreien. Denn die Erfahrungen, mit denen wir es auf einer Pilgerreise zu tun bekommen, sind zu großartig und zu zeitlos, um auf die enge Bühne unserer begrenzten Sicht zu passen. Alles, was auf einer Pilgerreise geschieht, ist arrangiert von dem Allmächtigen, um uns zu erheben und niemals als Zufall anzusehen. Punkt. Zum Abschluss möchten wir noch das Gebet zitieren, was alle Pilger zitieren, die vor Lord Muktinath ankommen. Wenn ein Pilger ankommt, wird er zunächst einmal sein Bad nehmen, dann wird er in sauberen Kleidern Darshan nehmen. Darshan bedeutet Krishna sehen und von ihm gesehen bzw. gesegnet werden. Danach umkreist er mehrere Male den Tempel, wobei er die Glocken, die dort aufgehängt sind, zum Ertönen bringt und singt dabei folgendes Lied. O Herr der Berge, Lord Muktinath, lass uns dein Lob singen. Wir sind Pilger, die nach Muktinath ziehen. Muktinath ki jai. Lass uns zum heiligen Altar gehen, zu Lord Muktinath, um ihn zu verehren. Lasst uns ihm ein Opfer darbringen und das heilige Wasser trinken. Lasst uns ihn um spirituellen Fortschritt auf unserer Reise bitten. O Muktinath, der du als halb Mensch, halb Löwe erschienen bist, als mächtiger Nishingha. O Muktinath, der du in Badri Ashram als Badri Narayan gegenwärtig sind, wir bringen dir unsere Ehrbietung dar. Hare Krishna. So, eine solche Pilgerreise ist etwas, was ich euch ganz eine Pilgerreise ist etwas, was ich allen Devotees, allen Freunden und auch allen, die in den spirituellen, die aus ihrem routinemäßigen Leben in einen spirituellen Erlebnisraum treten möchten, allerwärmstens empfehlen möchte. Man nimmt eine Pilgerreise auf sich, um Krishna näher zu kommen und um Klarheit in seinem Leben zu bekommen. Die Detis in den verschiedenen heiligen Orten warten darauf, uns diese Geschenke zu geben. Hare Krishna, es tut mir sehr leid, ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend, weil ich mich so konzentrieren muss und nicht wie ein gewöhnlicher Mensch sprechen kann. Ja, ich bin jetzt zurückgekommen in eure heilige Gemeinschaft mit wunderbaren Vorsätzen, innerhalb kürzester Zeit Deutschland in die Flammen des Krishna-Bewusstseins zu tauchen. Dass dieser Enthusiasmus lässt nicht nach. Mir fällt wirklich auf, wenn man zurückkommt aus diesen sakralen Bereichen, dann fragt man sich natürlich, was soll man in Deutschland? Ich persönlich bin überzeugt, dass es nur zwei Gründe gibt, in Deutschland zu sein. Der erste Grund ist, seinen materiellen Anhaftungen nachzugehen. Denn dazu sind unglaublich gute Möglichkeiten hier gegeben, was man in auf einer Pilgerreise nicht hat. Das ist wirklich äußerst einfach. Oder wenn man das nicht will, weil man es vermeiden möchte, sich ins materielle Leben zu verstricken, dann sollte man eine spirituelle Mission ausfindig machen, in der man sich von mit ganzem Herzen und mit großer Wahrhaftigkeit hineinbegeben kann. Es ist sehr schön, wieder an diesem Theater anzukommen, dem Radha Madan Mohan Tempel, und euch als Devotees von Radha Madan Mohan zu sehen. Ihr lebt eigentlich auch in einem Theater. Und ich freue mich schon auf die Gespräche, die ich mit einigen Devotees führen werde, um zu sehen, wie wir weiter hier Krishna-Bewusstsein verbreiten können. Leute, Muktinath war zweimal unglaublich barmherzig zu uns. Gerade als wir Muktinath verließen, kam plötzlich ein Sadhu zu uns, der ganz wunderbare Augen hatte und wirklich da schon seit Jahren ist und so ein richtig so einer mit ernsthaften Augen, und der bat mich, in seinen Ashram zu kommen. Die Gruppe war aber schon aufgebrochen und ich hatte ich wollte nicht so lange hinter der Gruppe herreisen, sondern mit den Devotees zusammen sein und zu denen zu sprechen, und ich höflich gesagt, ich kann leider nicht kommen aus Zeitgründen. Und dann sagte er, ich minute, und kam dann nach kurzer Zeit zurück und sagte, dass Lord Muktinath ihn eingegeben hätte, ins Herz ihn selbst, dass er sich selbst uns schenken wollte. Und dann machte er ein rötliches Tuch auf und schenkte uns 2 Shalagram Shilas. Einer davon ist ein Sadashiva Shila, und das hatte eine besondere Bedeutung für uns. Wir wollen nämlich ins zweite Jahrtausend gehen mit Shivas Segnungen und den heiligen Berg Kailash im ehemaligen Tibet aufsuchen auf einer Pilgerreise, um dort Shiva um den Schutz zu bitten. Und Muktinath kam also Shiva gerade in unser Leben hinein in Form eines Shalagrams. Auf dem Tempel, als wir hinkamen, war auch ein großes Bild, was jemand da hingehängt hatte. Es gehört da nicht hin, mit dem Berg Kailash dort abgebildet. War alles klar. Und als wir in Kathmandu waren, haben wir einen anderen Sadhu aufgesucht, der schon 25 Jahre nur Milch trinkt. Der ist dort bekannt als der Milchsadhu. Er wohnt gegenüber von den Verbrennungsstätten. In einem eigenen Dam, dem Dam von, also da ist ein wunderschöner Narayan Deity und dann Sitaram Lakshman Hanuman. Das ist ein Sadhu mit ganz langen Haaren, die sich aufgesteckt hat. Und der ist ein unglaublicher Ramdakta. Ich habe ihn eingeladen und er zieht in Betracht, uns in Goloka Dham zu besuchen. Also ein wirklich, wirklich, ein wirklicher Heiliger. Das hat einen unglaublichen Respekt vor Srila Prabhupada und dass er das Krishna-Bewusstsein in den Westen gebracht hat. Na, und der sagte dann, er wollte mir etwas anbieten, aber da er nur Milch trinkt, hat er dann gefragt, kann ich dir Milch anbieten? Also durch einen Übersetzer. Ich habe irgendwie gespürt, dieser Sadhu hatte einen großen Reichtum. Und dann, wenn man einen Heiligen trifft, fragt man ihn nicht nach materiellen Dingen. Und ich habe gesagt, ja, Milch kann ich überall bekommen, aber du hast Krishna und du kannst Krishna geben. Hat er mich angeguckt? Hat er mich geprüft? dann hat er ein Glänzen in die Augen gekriegt, ist nach hinten in seinen kleinen Raum gegangen, Kram, 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 und hat sein Kamandalu, der aus einem Wassertopf, der aus einem Kürbis besteht, aufgesucht, hat er reingegriffen und mir ein Krishna-Shila gegeben, ein Ladu. Ladu Gopal heißt er, der einen Tilak hat. Wenn ihr mich besucht, könnt ihr ihn sehen. Ich werde diese Deities nicht verehren, weil mir Krishna in diesem Leben zwei linke Hände gegeben hat und ich nicht geeicht. Ich würde ihn nur stören durch meine Bemühungen, Puja zu machen. Ich will sie zu den qualifizierten Brahmanas geben, die diese Deities dann verehren können. Gut. Hare Krishna, damit bin ich ans Ende gekommen. Wie hört sich das an, Vishwadi, wenn man das so hört? Ich fand es sehr persönlich, wir kennen uns ja alle persönlich, ich will auch noch was Persönliches sagen. Es war für mich und ist für mich immer sehr, sehr heilsam, für eine gewisse Zeit, und sei es nur eine Woche oder ein Tag oder eine Stunde, aus dem gewöhnlichen Denken herauszutreten. Wir sind ja dadurch, dass wir eine Bewegung mit unglaublicher Energie versuchen voranzutreiben, sehr mit sehr intensiven Gedanken beschäftigt. Es ist nicht leicht, besonders heutzutage, eine so transzendentale Bewegung mit den Devotees, die wir haben und die noch auf dem Wege zur, die noch in der Läuterung inbegriffen sind, wie ich selber auch, wirklich eine total nektarhafte Atmosphäre zu halten. Es gibt Lichtblicke wie diese Festivals und die Darshans bei den Dedis und wenn wir unsere Runden schenken und so weiter. Aber sehr oft ist es ja am Tag so, dass man zum Teil mit richtig intensiven Gedanken sind, wie Jatta zum Beispiel, du musst dir geschäftliche Überlegungen machen, wie du Govinda heranbringst. Andere von uns sind Manager, die müssen einkaufen, müssen wir sehen, wo ist das Geld, nicht? Andere sind verliebt, andere haben Liebeskrach oder Ehekrach oder, und all sowas. Wir sind ja nicht immer in der nur Krishna, Krishna, Krishna. Wir wünschen uns das und wir wollen dorthin kommen, aber auf dem Wege haben wir Pflichten und da haben wir Sachen. Agastya muss denken, wie flücht er diese Felder zu richtigen Zeitpunkt und man kriegt das hin mit den Samen, dass die richtig rein eingesehen und so weiter, nicht? Und ich habe auch meine Gedanken von morgens bis abends im Service und es ist unglaublich gut, einfach mal von dieser Bühne kurz wegzutreten. Nicht der Bühne des Krishna-Bewusstseins, sondern dem praktischen Alltag. Und dann lernt man das unglaublich schätzen, was wir für eine Möglichkeit haben, praktisch unsere Hingabe zu Krishna auszudrücken durch unseren hingebungsvollen Dienst. Bücher verteilen dürfen wir. Nicht, dass wir sowas überhaupt tun können, unsere Energie da reinzusetzen. Die Idee, die es verehren, ein Tempelkomplex, eine spirituelle Welt, wie unser Projekt heißt ja Goloka Dham, die spirituelle Welt, zu erhalten. Wir können, wir merken, was das Prabhupada uns die allergrößten Schätze in die Hände gelegt haben. Ich bin sehr interessiert, mit verschiedenen Sadhus zu sprechen. Ich frage die immer sofort, warum bist du denn ein Rambhakta geworden? Das interessiert mich einfach, deren Lebenslauf. Und so habe ich einen Devotee getroffen, der war richtig. Der kam zu einem Vortrag, den ich gab im Kathmandu-Tempel. Der kam nicht wegen mir, sondern wegen den Deities, nicht? Und danach habe ich dann ihn gewinkt und mit einer Übersetzung gefragt, warum bist du Sadhu geworden? Dann hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt. Der war fünf Jahre und er hatte immer als er Kleinkind gesehen hat, wie die Sadhus diesen Weg nach Muktinath längst gegangen sind, wo sie in voller Freude das Lob Krishnas, also Krishna lobpreist haben und auch Lord Rama lobpreist haben. Und das hat ihn so angezogen, dass er mit 5 Jahren seine Mutter bat, lass mich mit den Sadhus gehen. Und seine Mutter gab schließlich nach und so ist er als 5-Jähriger ein Sadhu geworden. Sah sehr mager aus und ich habe ihn gefragt, wie ernährst du dich? Ja, wir leben in den Bergen, da wächst kein Getreide mehr. Nicht? Kartoffeln, ein bisschen Gemüse und so weiter. Ist das nicht unglaublich hart und entbehrungsreich? So sagt er, für die Sinnenbefriedigung nimmt man so viel Entbehrung und Entsagung auf sich. Kann man nicht ein bisschen Entbehrung aufnehmen zur Freude von Krishna? Und dann fragte ich ihn, und lächelte er mich so an mit dem typischen, sagen wir mal, dem Lächeln von Spiritualisten, die, muss ich mal sagen, ich niemand verletze, die sich so manchmal Gedanken machen über diese Pünktlichkeit des Sadhus, der westlichen, des Sadhanas, der westlichen Devotees, nicht? Um 4 Uhr, um 3:45 aufstehen, um dann das, dann, also jede Minute ist ja verplant, nicht? Und für Sadhus in Indien, die leben unglaublich flexibel, was nicht immer, das findet man selten, dass die so einen Stil haben. So. Ich sage nicht, dass das besser ist, was die in Indien machen. Bhakti Vinod Thakur hatte so einen strikten Sadhana, dass er eine Uhr hatte, um genau dann Finger an zu übersetzen. Dann hörte er auf und schrieb. Dann chantete er die Runden. Dann hörte er auf und so weiter. Nicht? Aber denen fällt es halt, die wundern sich. Das wird alles, wer in Vrindavan war, ich weiß, Artig ist mal um 5 Uhr, mal um 7 Uhr, mal gar nicht, wenn der Pujari verpennt und zu viel gegessen hat, nicht? Und so weiter und so fort, nicht? No problem, Krishna, versteht er. Wer sagte denn, mein Sadhana ist, ich singe von morgens bis abends Krishnas heiligen Namen. Das hat euer Guru Maharaj auch gesagt, dass Kirtan in diesem Zeitalter der einzige Weg ist. Sehr nice. Der liest Prabhupads Bücher und ist sehr begeistert von Prabhupad. Prabhupad ist sein Guru, aber er lebt es anders als ein ISKCON-Mitglied. Unglaublich entschlossen. Gut, dann möchte ich hier enden. Habt ihr irgendwelche Fragen? Gut. Alles Gute für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag in eurem umgebungsvollen Dienst. Ich hörte, dass wir hohen Besuch kriegen. Ein Maharaj ehrt uns heute. Der Kadamba Kanana, der Maharaj. Und bleibt, glaube ich, ein Tag nur, oder? Wir können ja ihn alle uns sehr aufmerksam zeigen, dann bleibt er bestimmt länger. Sieht das sehr lustig aus. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Lord Muktinath ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bo.